Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter und Manager ein paar Fonds.
Und wir haben in unserem letzten Interview schon über ständig laufende Börsen gesprochen und auch über das Thema Pain Trades. Da möchte ich eigentlich gerne dran anknüpfen. Also Pain Trades bedeutet, dass der ein oder andere Fondsmanager weiter investiert, obwohl es ihm eigentlich schon wehtut, obwohl er eigentlich findet, die Börsen sind schon viel zu hoch gelaufen. Ja, und seitdem sind die Börsen ja noch viel weiter und noch viel weiter gelaufen. Ja. Gerade aktuell wieder Rekordjagd, ein Rekord jagt den nächsten. Man merkt sich die Zahlen schon gar nicht mehr. Wo ist denn die Schmerzgrenze? Gibt's sowas? Oder ist das wie ein Krampf, den man rauslaufen kann und irgendwann tut es gar nicht mehr so weh?
Da treffen sich die alten Sprichwörter nicht, weil nicht nur Pain Trades, sondern auch the trend is your friend und never fight against anybody. Das Thema ist derzeit wirklich vielschichtig und ich glaube, dass es sich auf, was den Schmerzzustand der einzelnen Investoren und Investorinnen betrifft, auf den perspektivischen Zustand der Vorausschau bezieht. Jemand, der weiter denkt, der denkt natürlich an die Öffnungsszenarien, an die Konjunkturmomente, an das viele Geld, das in den Märkten drinnen steckt, noch immer und noch immer nicht in einen normalen Geldkreislauf, Investitionskreislauf auch gefunden hat. Dieses Geld schafft natürlich Erwartungshaltungen und Potenziale, die sind einfach gigantisch und solange jetzt die Notenbanken, und das tun sie derzeit ja nach wie vor, und auch die Finanzhaushalte nicht dem widersprechen, indem sie sagen, wir machen jetzt aber doch demnächst Steuererhöhung etc. und holen uns einen Teil dieses überschüssigen Rahmens wieder aus dem Topf, solange bleibt diese Fantasie finanziert. Die anderen sitzen in ihren historischen Modellen und Risikomustern drinnen und sagen sie, hey cool, so schlimm oder so überbewertet oder so teuer etc. waren wir ja schon lange nicht. Warum? Weil sie diese Wachstumserwartungen in ihren Bewertungsmodellen sich nicht importieren getrauen und oder strukturell nicht tun. Das ist eine Art Clash of Cultures, wenn man so sehen möchte, aber trifft beide Seiten schmerzhaft. Die eine Seite, die sagt, hoffentlich werden die Erwartungen eintreffen und die andere, die sagt, seid ihr verrückt, ist viel zu teuer, aber wer da nicht dabei ist, verliert sowieso. Also schwierig.
Aber teuer ist es doch auf jeden Fall. Also ich glaube, da lässt sich kaum drüber streiten.
Wie funktioniert das?
Also ich hab mich gefragt, wie funktioniert auf so einem Niveau überhaupt noch Aktienauswahl? Ich meine, das Handwerk ist ja eigentlich, man sucht nach günstigen Aktien und verkauft die teuer. Das ist ja der Klassiker quasi. Aber die Frage, was noch günstig ist, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu stellen, oder?
Ich würde ein wenig relativieren. Man versucht vor allen anderen oder vor vielen anderen günstige Aktien zu entdecken, die dann die anderen teuer machen. So würde ich sagen, weil das ist eigentlich der wahre Job von uns, ein bisschen eine Art Zeitersparnis, den Investoren zu schaffen, sich nicht täglich darüber Gedanken zu machen, was die anderen morgen kaufen. Ich denke aber, dass diese Perspektive über den Tellerrand hinaus zu blicken, auch die Bewertungsrelationen zunehmend einholt. Denken wir an den Versicherungssektor oder den Bankensektor beispielsweise, der noch immer als günstig gilt, aber diese günstigen Bewertungen nur dann relativ günstig sind, wenn sich auch diese Konjunkturerholung in einer erhöhten Kreditnachfrage, in einem etwas steileren Zins- und Renditbild abspielen lässt, in dem die Banken auch spielen dürfen. Das heißt, da sind so viele Fragezeichen drinnen, die diesen Attraktivitätslevel unterstreichen würden, dass jetzt der jetzige Kurs auf jetziger Basis betrachtet teuer ist. Würden die anderen allerdings alle eintreffen, dann wird es günstig. Dann kommen KGVs zustande, die deutlich unter 10 sind. Und genau um diese Erwartungshaltung und das Eintreffen dieser Erwartungen geht es.
Sie haben jetzt Banken und Versicherungen angesprochen. Gerade bei denen sagen ja viele, das Geschäftsmodell sei nachhaltig geschädigt. Niedrigzinspolitik und so weiter lässt grüßen. Ja. Die Banken versuchen jetzt teilweise über irgendwelche Kontogebühren, Negativzinsen auf große Vermögen und so weiter. Ja. Das sorgt jetzt nicht gerade dafür, dass die sich beliebter machen. Ich kenne viele Fondsmanager, Vermögensverwalter, die sagen, Finanztitel kommen für sie, gerade europäische Finanztitel vor allen Dingen, kommen für sie gar nicht in die Tüte. Ich will es mal so rumformulieren, gar nicht jetzt speziell auf Banken und Versicherer, sondern generell zu vermeintlich günstigen Aktien. Es gibt ja einen Grund, warum Aktien nach einem Jahr Rallye noch günstig sind. Vielleicht sind die einfach nicht die richtigen.
Komplett richtig, ja. Komplett richtig. Da geht es darum, den Schiedsrichter, der im Raum sich befindet, auch mitbewerten zu müssen. Wenn ein Regulator sich die letzten Jahre sehr restriktiv gegenüber einem Sektor verhalten hat, und das betrifft jetzt definitiv nicht die Banken, sondern die Automobile beispielsweise genauso, dann hat man einen Unsicherheitsfaktor drinnen, der sich sehr nahe an der Politik orientiert und auch diesbezüglich einen Faktor der digitalisierten Bewertung in sich trägt. Sprich, wenn plötzlich die Politik sagt, das ist nicht genehmigt, dann dreht sich plötzlich die Bewertung sofort auf negativ. Und genau diesen Faktor zu bewerten ist so schwer. Deswegen sind diese Notenbank-Aussagen ja beim Rentenumfeld auch so wichtig, weil es gibt keinen, der höhere Kompetenz oder zumindest Machtpotenziale hier exekutiert. Und genauso ist es bei den anderen Werten, beispielsweise bei den Banken. Da ist die Europäische Kommission mit ihren Regularien natürlich bis dato eigentlich the biggest player in the room. Und wenn der anfängt zu sagen, ja gut, okay, wir haben euch jetzt wieder mal geschützt und gerettet, was ja definitiv nicht der Fall ist, aber zumindest einmal ansatzweise argumentiert wird, und holen uns jetzt einen Teil dessen wieder zurück, aber wir müssen jetzt viel mehr aufpassen als vorher, Stichwort 2008, wo ich eigentlich nach wie vor darunter leiden unter diesen administrativen und restriktiven Vorgaben, dann ist das ein Gamechanger, den es aber jetzt noch in der Fiktion nicht gibt. Und genau das macht jetzt manche Sektoren so günstig. Und im Nachhinein betrachtet wird es immer lustig sein, wenn man sagt, nein, was hättet ihr doch sehen sollen, dass jetzt eine Unicredit mit einem KGV von 8 durch die Gegend fährt etc. Ja, aber wenn jetzt diese Staatshilfe in Italien nicht ankommen würde und wenn und wenn und wenn, ja, aber dieses Rückblicken, das ist, glaube ich, der größte Feind der Investoren derzeit.
Ja, hinterher hätte man immer sagen können, wie es richtig war. Das ist genau. Ja immer der einfachste
die
Weg.
Intelligenz, ja.
Gerade wir Medien machen das ja gerne, hinterher zu wissen, was Grund war und was Schuld war.
Genau.
Bei Ihnen ist ja genau umgekehrt. Sie müssen ja eher umgekehrt in die Zukunft schauen und nicht zurückblicken.
Correct.
Bleiben wir doch mal bei dem Thema Banken. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Banken kaufen Sie, sondern ich möchte mal ein bisschen in die Analyse gehen. Man hört jetzt schon seit Monaten, dass es heißt, die Auswahl ist jetzt wichtig, die Selektion ist jetzt das Entscheidende. Jetzt haben wir in Europa ja wahnsinnig viele Banken, auch börsennotierte Banken. Natürlich von Zinsanhebungen oder ähnlichen Dingen werden wahrscheinlich alle Banken profitieren, aber jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht hingehen und alle Banken kaufen. Wie findet man denn die richtige? Also was für Faktoren schauen Sie sich bei so einem Thema dann an? Ist es der Markt, in dem die Bank tätig ist? Ist es die finanzielle Ausstattung oder was sind da die Faktoren?
Ja, es sind sicherlich nicht ein einziger. Es ist auf jeden Fall die geografische Allokation, die Sektorallokation, die Zugehörigkeit. Das kann man relativ gut dann auf die Konjunkturerholungserwartungen hinspiegeln. Das macht das Ganze eigentlich relativ einfacher. Dann gibt es diesen geografischen Fit, wo man sagt, welche Region ist beispielsweise noch immer nicht aus den Doldrums richtig draußen. Stichwort, wie verhält sich Russland, Osteuropa etc. Das ist nahezu wirklich 1:1 mit dem Gedeih und Verderb der Aktien mancher Banken verbunden. Und dann gibt es auch noch das Wachstumspotenzial der Banken, das sich jetzt direkt über den Kundenbezug nicht mehr so steigern lässt. Das heißt, M&A wird uns wahrscheinlich mehr und mehr in diesem Sektor erreichen. Das übrigens für die Versicherungen gleich gilt. Und parallel dazu das Umgebungsumfeld, ob jetzt die Zinskurve sich versteilt, ob sich die Kreditnachfrage erhöhen lässt, ob man das darf oder ob die Risikovorsorgen, die aus der EU oder Brüssel, wo auch immer gepfiffen werden, wieder verschärft werden, um nur ja nicht irgendwo etwas über den Tellerrand hinauswachsen zu lassen. Genau das sind diese Kriterien, die den Bankensektor so zutun. Aber den pauschal zu kaufen oder zu verkaufen, halte ich grundsätzlich für einen Fehler. Vielleicht noch ein Momentum, das mit der EU positiv verbunden ist. Die Staatshilfen, die jetzt an Staaten wie beispielsweise Italien geliefert wurden, die prägen natürlich schon sehr wohl das Potenzial der Erholung auch im Finanzsektor. Das heißt, wenn man 200 Milliarden aus der EU bekommt und noch dazu einen Prime Minister hat, der dieses Spiel auch zu spielen imstande ist, dann gilt es eigentlich nur aufzupassen, wie die Kontrollmechanismen aus der EU installiert wurden und die sind glaubwürdig oder zumindest besser als zuletzt, damit dieses Geld nicht in irgendwelchen Kanälen versickert. Und das hilft immer der Wirtschaft und die Wirtschaft als Proxy findet sich in der Bank deutlich wiedergespiegelt. Ein sehr ambivalenter Zugang.
Ja. Zwei Faktoren will ich rausgreifen von den Punkten, die Sie gerade genannt haben, die ja nicht nur für Banken anwendbar sind, sondern dann auch generelle Rückschlüsse vielleicht auch auf andere Aktien geben können. Das eine ist das Thema M&A. Ich denke, der berühmteste potenzielle M&A-Fall ist vermutlich die Deutsche Commerzbank, bei der man ja mehr oder weniger nur fragt, wer kauft sie denn jetzt endlich mal? Gehen die Deutsche und die Commerzbank zusammen oder greift irgendeiner von den anderen europäischen Banken zu? Würden Sie sowas, jetzt mal ganz abgesehen von der Commerzbank jetzt im Speziellen, sondern ist es, wenn man an M&A denkt, ist es dann sinnvoll, den Übernehmenden zu kaufen oder den Übernommenen? Also frage ich doch mal konkret, wäre so eine Commerzbank was für Sie?
Bei der Deutsche Commerzbank, da geht es so wie bei den alten Vampirfilmen, wo dann irgendwo in der Ecke irgendwo ein Kreuz oder ein Sonnenstrahl auftaucht Das böse Wort ist in diesem Zusammenhang das Optionsportfolio der Deutschen Bank. Jeder, der das ernsthaft berührt oder angreift, verbrennt sich sofort die Finger. Und solange das, glaube ich, nicht gelöst wird oder zumindest adressabel erkannt und behandelt wird, halte ich dieses Thema jetzt für nicht relevant. Ich glaube, die Deutsche Bank hat noch einiges im Keller stecken, das wir nicht sehen dürfen oder zumindest in jedem Bewertungsgespräch eine sehr dominante Rolle spielt, sodass dieses Thema uns wahrscheinlich die nächsten Jahre erspart bleibt, es sei denn, es gibt wirklich so eine Art buchhalterisches Glücksmoment, um bestimmte Dinge nicht mehr buchen zu müssen. Da steckt eine Bombe drinnen, die jetzt über 10 Jahre alt im Keller versteckt wurde. Und ich erinnere mich nur daran, wie noch 2019, Ende 19, glaube ich, war das, die BNP Paribas gefragt wurde, ob sie sich diesem Merger selbst auch zutraut. Und ich glaube, nach 10 Minuten die Antwort jetzt sicher nicht. Also da gibt es noch das ein oder andere aufzuarbeiten in dem Zusammenhang. Aber den Übernehmenden oder den Übernehmer, in der Regel ist es so, kurzfristig ist der Übernehmende derjenige, der es bezahlen muss. Und der Übernehmer kriegt halt auf längere Frist bewertete Aktienkurse serviert. Das ist logisch und klar, solange sich der Übernehmer jetzt nicht einem Unternehmen zubewegt, das jetzt unter massiven Problemen leidet und auch noch Restrukturierungskosten zu stemmen hätte etc. Also da ist meistens der übernommen wird, derjenige, den du zuerst brauchst. Danach braucht man einen ganz strukturellen View und 1-2 Wochen später ist meistens der Übernehmer derjenige, den man mittel- bis längerfristig auch als Gewinner aus der Situation erkennen kann. Ist aber schwierig. Bankenübernahmen haben fast nie 1+1 2 ergeben. Die sind meistens kurzfristig drunter gelegen.
Ein berühmtes Übernahmethema, was gerade ganz aktuell läuft, möchte ich an der Stelle gerade mal noch ansprechen, ist zwar nicht Bank, aber ist, glaube ich, nicht in aller Munde, aber in vieler Munde, nämlich S-Immo und Immofinanz. Wie beobachten Sie das eigentlich gerade?
Ich komme gerade aus dem Conference Call mit der S-Immo. Ja gut, das ist eine Mischung zwischen Value und Emotion. Man hat hier zwei Unternehmen, die sich die letzten Jahre, fast Jahrzehnte, doch einigermaßen kontroversiell auch in der Emotion gegenüber gestanden sind, mit vielschichtigen Managementwechseln auf der Immofinanzseite und durchaus einer sehr soliden Struktur auf der S-Immo-Seite, die immer die kleinere Einheit gewesen ist und die sich jetzt als Übernahmeziel versucht, so zu wehren, dass es zumindest aus ihrer Sicht keinen Vorwurf geben kann, nicht alles getan zu haben, um den Value der Company nicht untergehen zu lassen. Also das macht die S-Immo derzeit sehr effizient und gut. Also sie strampelt mit allen ihren zur Verfügung stehenden Füßen und Händen, hat, was das betrifft, auch Argumente, die glaubwürdig sind. Ich denke, am Ende wird es aber der sein, der einfach das meiste Cash auf den Tisch legt, weil auch die Immofinanzaktionäre sind sehr zersplittert und treten zwar vordergründig in einer Einheit, aber hintergründig immer in einem Art Solidaritätszwang auf. Da müsste doch, und ich glaube, da gibt es bereits jemanden im Raum aus Tschechien, der Slowakei, in die Rolle hineinschlüpfen, zu sagen, hier cool Kumpels, wir machen da jetzt was Sinn macht und vereinen das deutsche und das osteuropäische Portfolio unter verschiedenen Interessenslagen zu einer Einheit und ja, machen da was Gescheites draus. Da wird sich die S-Immo diesbezüglich halt dann am Ende nicht mehr durchsetzen können. Ich glaube daher, in the long run wird zu einer Fusion kommen müssen.
Das ist mir nur gerade noch nebenbei eingefallen. Eigentlich waren wir ja bei den Banken und ich hatte noch einen zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich die Regionen. Und da hatten Sie ja die Region CEE Osteuropa schon genannt. Und da kommen ja dann die österreichischen Banken ins Spiel. Das ist ja deren Feld sozusagen. Wenn wir jetzt drüber sprechen, welche Banken sind denn attraktiv? Und Sie durchaus gesagt haben, die Regionen oder die regionale Aufstellung spielt da eine Rolle. Interessieren Sie sich dann für eine RBI oder für eine erste? Oder würden Sie eher sagen, Sie schauen in Richtung die großen westeuropäischen Banken? Frankreich hat da ja prominente Spieler. Was schauen Sie sich an?
Also natürlich eines, bei den Großbanken muss man eines voraussetzen, die Effizienz und die Macht, die diese Banken intern ausüben können, wird immer sichtbarer und spielbarer, weil, und das ist ein Vorteil, den man vielleicht noch argumentieren kann aus den europäischen Sektiven und Vorgaben, weil die halt zunehmend Ressourcen losbinden können, die jetzt bestimmte Aufgaben lösen können. Also diese ganze administrative Automatik, die notwendig ist, ist für kleine Banken ein Horror, aber für große Banken zunehmend eine Art gelöstes Thema. Sofern das nicht mehr wird, haben die dadurch einen mittelfristigen Vorteil. Im Thema Osteuropa ist die RBI natürlich durch den Russland-Momentum oder die Russland-Awareness de facto digital ausgerichtet. Wenn Putin Bad Guy ist, dann wird die RBI immer als Partner der Russen betrachtet. Jetzt auch noch durch Weißrussland, auch mit einbezogen, logisch, weil die RBI ist de facto in jedem Land in Osteuropa vorhanden und diesbezüglich auch, wenn es irgendwo brodelt, ist immer irgendwo eine RBI-Filiale im Bild. Das macht aber der ganzen Company in Wirklichkeit, das sticht ja weder die Profitabilität ab, noch hindert sie daran, günstig zu sein. Aber sie ist es halt in dem Moment. Wenn sich dieses Osteuropa-Momentum verbessert, dann wird die RBI wahrscheinlich deutlich besser performen, weil sie einfach diesen Bewertungsabschlag derzeit hat. Und eine andere Bank, die im Windschatten der ganzen sich gut performend entwickelt, ist die Addiko Bank, die den Balkanbereich unten abdeckt und diesbezüglich jetzt auch als Lockdown-Gewinner mit der kommenden Urlaubssaison verbunden und einem enorm günstigen Momentum sich als komplett de facto bereinigt oder restrukturiert derzeit präsentiert, ohne dass es jetzt jemandem so wirklich aufgefallen ist. Da würde ich meinen, dass vielleicht das Thema M&A vielleicht sogar zuschlagen wird.
Ja, dann will ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt das Thema doch nochmal ins große Ganze zurückschieben und quasi den Kreis schließen zum Anfang. Am Anfang hatte ich ein Zitat bzw. ein Stichwort von Ihnen aufgegriffen mit den Pain Trades und ich will auch mit einem Zitat von Ihnen schließen. Sie hatten nämlich gesagt, wir tanzen alle ganz knapp an der Tür und viele tanzen schon außerhalb der Tür. Sieht jetzt aber ja, doch genau aus, als sei die Party noch nicht zu Ende oder stehen Sie schon an der Garderobe an?
Nein, wir haben einen Raum daneben, der sich gerade sauber macht, in dem wir hineintanzen können, ohne dass wir wirklich das Gebäude verlassen. Und dieser Raum wird gerade durch die Politik fit gemacht. Das ist das Thema Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels. Und mittlerweile haben sehr, sehr viele Sektoren, Lobbyunternehmen, Politiker etc. das Muss, sich diesem Thema zu stellen, erkannt, weil es auch in der breiten Bevölkerungsschicht angekommen ist. Und diesbezüglich werden wir an der Börse die nächsten wahrscheinlich Jahre damit mehr und mehr konfrontiert werden, wie wir denn diesem CO2-Trend oder Ähnlichem begegnen wollen. Das kann die Börse wahrscheinlich am ehesten als Lösungsort widerspiegeln. Und genau das wird uns quasi das Tanzen an der Tür ein wenig emotional erleichtern. Nämlich bestimmte Sektoren oder bestimmte Profiteure oder Lösungskompetenzen in diesem Bereich technologisch sich hinüber investieren zu können, ohne jetzt grundsätzlich die Defensive oder die Hedgekarte permanent spielen zu müssen.
Ja, und damit haben Sie schon einen wunderbaren Cliffhanger für unsere nächsten Interviews geschaffen. Herr Matejka, soweit erstmal vielen Dank.
Gerne, Herr Lieben.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.